Bankgeflüster. Der Podcast der Raiffeisen Bank Wels. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer weiteren Folge Ihres Podcasts Wir Bankgeflüster. Mein heutiger Gast hat eine ganz beeindruckende Lebensgeschichte. Aufgewachsen ist er im Krieg in Tschetschenien, kam aber als Kind nach Österreich, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, und Boxen gab ihm dann Halt und eine Richtung im Leben. Heute ist er der Obmann des Boxclub Wels und Mentor für sehr viele Jugendliche, und ich freue mich wirklich sehr, dass er heute da ist. Auch meine Leidenschaft ist Boxen. Hallo Ismail Minkiew.
Danke, hallo.
Freut mich sehr. Heute totale Premiere. Normalerweise ist es der Boxring und nicht die Raiffeisen Arena und eine Podcast-Aufnahme. Ist einmal eine neue Herausforderung, aber das wird sicher auch cool, oder?
Ja, danke. Es ist einfach jetzt mal ungewohnt, vor dem Mikrofon zu sprechen.
Ja, genau.
Und es ist einfach jetzt mal was Neues. Aber man muss sich ja immer weiterentwickeln und was Neues versuchen und machen,
genau,
um weiterzukommen.
Ja, cool. Hier ist der Sprung ins kalte Wasser quasi. Schön, dass du heute hier bist. Für alle, die dich noch nicht kennen, ich habe es jetzt eingangs schon gesagt, vielleicht magst du ganz kurz erklären, wer du bist und was du so machst, zum Beispiel beim Boxclub in Wels.
Genau. Ich habe den Boxverein selber aktiv, habe ich geboxt, nun bis 2012, dann bin ich krank geworden und dann habe ich gesagt, okay, der Trainer war für mich da und da unterstütze ich die Jugendlichen weiter, weil der Trainer hat Hilfe gebraucht und da habe ich weiter unterstützt. Und irgendwann vor 3 Jahren war das so, der Trainer gar nicht mehr Kinder. Der hat einfach gar nicht mehr Kinder und dann hat er mich gefragt, ob ich da ihm helfen kann, ob ich das weitermachen will. Und dann habe ich gesagt, ja, du warst für mich da, also jetzt werde ich für die Kinder auch noch weiter da sein. Und einfach, das habe ich einfach weitergemacht. Und damals war das so, dass wir 6 Mitglieder gehabt haben. Und jetzt sind wir schon bei 160 nach 3 Jahren.
Schön, super.
Und es ist einfach mit den Kindern so schön zu arbeiten, einfach denen Entwicklung beizutragen.
Mhm. Du hast eine ganz bewegende Lebensgeschichte. Also da kommen wir eh noch drauf zu sprechen. Wenn man dich jetzt heute erlebt, bist du Trainer, du bist Mentor, du bist auch Vorbild für viele Jugendliche. Es wirkt aber jetzt so, wenn man sich mit dir unterhaltet, wenn das für dich alles total selbstverständlich wäre. Aber dein Weg hierher war alles andere als leicht. Beginn jetzt gleich einmal mit der Kindheit im Krieg und auch die Flucht nach Österreich. Du wurdest ja 1992 in Russland geboren,
genau,
und bist dann in Tschetschenien aufgewachsen. Mitten im Krieg, wie hat dich jetzt dieser Krieg bzw. deine Kindheit geprägt?
Es hat mir einfach, jetzt so, wenn ich nachdenke, immer Kindheit, es hat mir einfach jetzt für meine jetzigen Situation angeöffnet, was ich einfach, ich weiß es zu schätzen, was ich heute hier habe, in Österreich habe, und was ich einfach, das, was ich erlebt habe, das natürlich, das ist, wenn du mal erlebst, dass rund um dich Krieg ist, wenn du den Krieg wirklich erlebst, nicht nur im Fernseher, sondern wenn du, der Krieg war Alltag, wir haben gespült und über uns sind die Kampfjets geflogen und haben geschossen, das war für uns der Alltag, das war normal.
Ja, kriege ich Gänsehaut jetzt.
Ja, und damit so aufwachst und das, was wirklich dann auch weißt, was Kriege bedeutet, dass du mal einfach hungern musst, auch dass einfach das Essen knapp ist, weil das bei uns ist, für mich war das, wie ich nach Österreich gekommen bin, zum Beispiel so was komplett so, und schaust Salat zum Beispiel essen, reines, da hat man nur Salat gegessen. Und bei uns war zu meiner Zeit Salat ohne Brot hast du nicht, also das hat es nicht gegeben, weil du wirst mit Brot satt und das ist mir einfach so, jetzt wird man so gewisse Sachen klar, wenn man denkt, okay, bei uns war immer Brot, egal bei Suppen, 100 Brot hat es nicht gegeben, das war immer Brot dabei.
Ja, also weil Brot, man nicht viel anderes gehabt hat, Brot war halt da, das hat man selber backen können, oder?
Genau. Und das war das Günstigste. Und da und dann kommt man so in Österreich und dann ist es, dann isst man halt das ohne
Brot.
Andere Kultur, aber dann wird da auch bewusst, so, die essen das Salat zum Beispiel ohne Brot, weil sie einfach sich das leisten können oder weil sie einfach so das den Krieg oder den Armut nicht haben. Oder?
Ja. Und ja, da also, geht es um einen Lifestyle und das andere ist Überleben. Ne?
Genau.
Ja.
Und das sind so Kleinigkeiten, wo dann einfach so auch das, wo ich dann schätze, was ich da habe und was ich, wo ich jetzt bin, auch diese Ruhe, was ich jetzt da habe, einfach, weil Tschetschenien ist ja trotzdem ganz andere Kultur, ganz anders. Es ist einfach, ja.
Man wird einfach dankbarer, oder?
Genau.
Mhm. Also ein ganz schlimmer Moment war ganz bestimmt, du hast erzählt, dass nachts euer Haus vom Militär gestürmt wurde und dein Vater ist ganz brutal misshandelt worden. Kannst dich du noch erinnern, wie dieser Moment für dich war oder was hat der mit dir gemacht?
Das war für mich so schockierend als Kind nur so. Es war 3 Uhr in der Nacht. Es war 3 Uhr in der Nacht, genau. Und da sind die eingestürmt, die haben alles durchsucht, also die haben nach Waffen oder was gesucht, die haben meinen Vater zusammengeschlagen und mir haben ständig gesagt, ich soll mich aufsitzen, auf Boden legen, also wirklich wie so, dann habe ich wieder aufsitzen müssen, wieder am Boden legen, also dann ist der andere mal reingekommen vom Militär, hat gesagt, lass dein Kind in Ruhe und das war so, Vater haben sie geschlagen mit den Waffen, haben sie einfach von drauf prügelt. Das war der Punkt, wo wir dann gesagt haben, wir können nicht mehr da bleiben, wir müssen weiter. Mhm. Wir haben das Glück gehabt, dass mein Bruder, der war damals 14 oder ja, sowas, 14, der nicht daheim war, der zu der Zeitpunkt bei meiner Tante war, weil es ist meistens so, mit 14, 15-Jährigen, die nehmen es mit.
Ja, klar.
Weil die nur Gefahr mehr oder weniger verdienen sind. Und das,
wir haben die nächsten Glück, Soldaten
genau,
halt, ne?
Genau. Und da haben wir das Glück gehabt, dass er nicht daheim war. Und dann haben wir innerhalb, glaube ich, von 2 Monaten, 3 Monaten sind wir dann, haben uns auf den Weg gemacht, dass wir ja, wegkommen.
Also ist es schon dort an sich schlimm, in einem Krieg aufwachsen zu müssen oder dort leben zu müssen in der Zeit, wo Krieg ist, aber dann kommt natürlich auch die Flucht. Ihr seid dann geflüchtet, 2004 seid ihr die ganze Familie nach Österreich gekommen. Wie war denn dann dieser Neuanfang? Jetzt ist man da ein Kind und spricht diese Sprache nicht. Die Kultur ist komplett anders. Wie hast du das erlebt?
Dass man
vielleicht auch dieses Thema ein bisschen mehr verstehen kann und nachvollziehen kann.
Das war nicht leicht, muss ich sagen. Erstens, du kannst nicht kommunizieren, du gehst zwar in die Schule, du bist gleich in der Schule integriert, du kommst gleich in die Schule, aber du verstehst die Sprache nicht. Du kriegst Hausübungen, aber es kann dir auch keiner helfen bei den Hausübungen. Es gibt keinen, der dich versteht. Und da muss man sich irgendwie, da lernt man einfach mehr selbstständig zu sein.
Ja.
Also als Kind schon, da musst du schon schauen, dass irgendwie, weil Eltern sind schon, wenn sie mit 40, 50 sind, dann sind sie schwer mit der Sprache. Und da musst du schon schauen, dass du eher unterstützt. Also das ist dann, es ändert sich alles. Also das ist dann so, wie ich dann ein bisschen Deutsch gehen habe, wie ich normal reden gehen habe, dann habe ich einfach, war ich bei Dolmetscher, bei jeden Sachen habe ich meine Eltern übersetzen müssen. Also war ich dann das Umgekehrte, habe ich meinen Eltern geholfen, nicht so, wie es jetzt normal ist, dass die Eltern, sage ich mal, dir helfen, sondern einfach, ja. Das Schwierige ist ja, wenn du da kommst, dieses, du weißt nicht, wie sollst du dich da aufhören? Also beziehungsweise, wie sollst du dich benehmen? Also,
ja,
du,
ja, wie ist das Verhalten da, weil die Kultur ganz anders ist.
Genau, weil bei mir war ja, ich sage, bei mir ist ja Gewalt gewesen bei uns, ist
ja
so ein Krieg.
Ja, ja.
Und bei
man uns, ist aggressiv einfach.
Genau.
Auch, ja.
Und es ist ja bei uns so gewesen, bei uns gibt es das nicht so, dass wir uns gegenseitig beleidigen, sondern haben wir ein Problem, wir gehen auf Seiten und regeln das.
Also man haut dann zu.
Genau, das ist einfach bei
so
uns.
So bist du aufgewachsen,
uns,
ja.
So bin ich aufgewachsen. Mhm. Dann komme ich nach Österreich, ist es komplett was anderes.
Da wird alles ausgesprochen, oder?
Genau, ja. Und da wird einfach, ja, das, die ersten Tage waren nicht super, ja. Es hat halt Zwischenfälle gegeben und es ist halt, es wird nicht leicht gemacht.
Ja, das glaube ich schon. Sicher schwierig, ja.
Und ein gutes Beispiel habe ich, habe nicht gut Deutsch können. So, die Lehrerin hat mich noch 30 Mal verwarnt und dann noch 30 Mal habe ich mir gedacht, jetzt sage ich es einmal Lehrerin. Weil es also 2, 3 Burschen gegeben, die mich immer segiert haben.
Also du hast da Hilfe geholt von Externen.
Jetzt habe ich gesagt, jetzt mache ich es einmal nicht so, wie ich es daheim kenne, dass ich zuschlage, sondern jetzt mache ich es einmal, wie es in Österreich ist oder wie es da, wie sie es haben will, wie die Lehrerin. Ich gehe zu ihr, der und der segiert mich, der lässt mich nicht in Ruhe. Der hat nämlich meinen Füllfeder habe ich gehabt, den hat er mir dann gehabt, in Mistkübel reingehabt. Ich habe ihn nicht geschlagen, ich habe ihm einfach den Füllfeder rausgenommen, habe mir einen Tisch gelegt und dann, wie die Stunde angefangen hat, bin ich zur Lehrerin gegangen und gesagt, das und das ist passiert mit meinem gebrochenen Deutsch, habe ich das irgendwie
hast
versucht.
Hast du es trotzdem geschafft,
genau.
Ja.
Und dann sagt der, nein, das war ich nicht, das habe ich selber da.
Echt?
War ja.
Das abgestritten?
Das Problem war, er hat nur 2 andere Freunde gehabt, die zu ihm gehalten haben. Also hat die Lehrerin ihm geglaubt. Also, weil sie sind zu dritt und ich bin alleine. Und das ist dann so, was du denkst.
So eine schwierige Erfahrung. Jetzt bekommst du einmal aus dem alten Muster raus quasi, ja, und willst was verändern und dann machst du gleich diese Erfahrung.
Das ist halt so.
Hast du es dann beim nächsten Mal wieder auf die alte Art geregelt? Oder?
Ich habe es wieder auf die alte Art geregelt.
Ja, weil never change a running system. Ja, hast du gedacht, das hat immer funktioniert? Dann, ja. Hat das dann irgendwann einmal aufgehört? Oder?
Das hat dann, also ist es dann so gewesen, dass dann in der letzten Schuljahr, dass man gute Freunde geworden sind.
Ja, okay.
Dass die dann irgendwann haben es eingesenkt. Das geht nicht mehr.
Ja, okay. Aber hast du da vielleicht auch gezweifelt einmal, ob du überhaupt einen Platz finden wirst?
Es war, muss ich ehrlich sagen, sehr schwierig, weil du kommst nach der Schule heim und du bist dann nur unter deinen Leuten. Weil ich kann mich nicht mit anderen Leuten reden, weil ich das Deutsch nicht kann. Und es ist, wie soll ich sagen, die Österreicher sind ein bisschen verschlossen.
Mhm.
Es ist leider so, wenn es bei uns zum Beispiel sind, jeder offen, hey super, bist neich, das hilft mir, komm von.
Wirklich?
Die Freundschaft wird leichter aufgebaut, aber in Österreich dauert die Freundschaft aufzubauen ein bisschen länger.
Aha.
Also bei uns ist es gleich so, willkommen, so wie Bruder, es ist so ganz anders und das war schon da so schwierig. Erstens, die finanzielle Lage ist auch ganz anders, weil
ja.
Ich habe da einen Freund gehabt, oder haben noch, und der geht halt Eis essen. Ich kann halt nicht Eis essen gehen, weil ich halt, er sagt, hey, kommst mit Eis essen oder gehen wir Bilder oder so.
Kann man einfach viel nicht machen, ja.
Ich kann das einfach nicht machen, weil das geht einfach nicht. Oder Freibad gehen oder das sind so Sachen gewesen, was nicht gegangen sind. Und das ist halt dann auch.
Dann ist es auch schwierig, Freundschaften zu knüpfen.
Ist auch schwierig, Freundschaften.
Weil man nichts unternehmen kann.
Es ist schwierig für Freundschaften und für den auch nicht so super, wenn er, sag ich mal, einen Freund hat, der sich eigentlich nichts leisten
kann. Gar nichts leisten kann, ja.
Es ist halt.
Jetzt hast du dann in der Feuerwehr einen ganz einen tollen Halt gefunden, einen wichtigen Halt damals für dich in Kappern bei Machtrenk. Warum war die Feuerwehr für dich damals so wichtig und was hat dir jetzt dann da auch vielleicht die Feuerwehr als Gemeinschaft gegeben?
Feuerwehr war die erste Station in Österreich, wo ich mich nicht als Ausländer gefühlt habe. Das war einfach so, da war ich ein Kamerad, da war ich einfach ein Feuerwehrmitglied.
Hast du dazugehört?
Bitte?
Da hast du einfach dazugehört.
Genau, da habe ich einfach dazugehört. Und da war ich einfach mit dabei, da war ich nicht der Ausländer, der schlecht Deutsch kann. Die haben mir eher geholfen, meine Fehler sogar mal ausgebessert. Und das war einfach für mich die erste Station, ich bin ein Mitglied, ich bin dabei. Es ist so wie Familie gewesen. Das ist einfach so, auch wenn ich jetzt nicht mehr so oft dort bin, es ist so in meinem Herzen, das ist eine Familie für mich, das ist, die Leute werde ich nie vergessen. Die sind so nett gewesen, also sind es auch noch immer. Auch wenn ich dort hinkomme, die haben Riesenfreude und das ist einfach so.
Eine schöne Kameradschaft einfach. Aber schön, dass du dann dort irgendwie so gut aufgenommen worden bist und dich da integrieren hast können. War natürlich auch sicher wichtig, um auch wieder, wenn man nämlich viel österreichische Freunde hat oder Kameraden hat, dann lernt man auch natürlich die Sprache besser. Wie kam es jetzt dann dazu, dass du zum Boxsport kamst? Eigentlich wolltest du ja ursprünglich, wie ich weiß, mit Kickbox beginnen oder Kickboxen beginnen, aber an deinem ersten Trainingstag hat es nur olympisches Boxen gegeben und du hast dann gesagt, naja, dann boxe ich halt einfach. Aber ab diesem Moment hat sich dann dein Leben ganz stark verändert, denn du bist jeden Tag wirklich 12 Kilometer mit dem Fahrrad zum Training gefahren. Genau. Das ist ja meine Hochachtung. Was hat dich da so angetrieben, Boxen zu lernen?
Ich war ja davor im Fußballverein und es war ja so, wir haben oft verloren bei den Spielen, haben wir um den letzten und vorletzten Platz gekämpft.
Da ist eine Mannschaft, da ist nicht nur von dir alleine abhängig. Ja.
Und da war es so, dass im Training waren 7 Leute, 6 Leute. Bei Spielen waren es dann mehr, im Training waren es dann weniger und mir hat das dann irgendwann gereicht. Da habe ich gesagt, hey, ich trainiere immer, ich bin immer da und trotzdem bin ich von denen abhängig.
Mhm.
Wenn die nicht trainieren, wenn die nicht wollen, verliere ich.
Ja.
Ich will aber gewinnen.
Ja.
Und das war dann, wo ich dann gesagt habe, ich muss mir einen anderen Sport suchen, ich muss was anderes tun.
Mhm.
Und dann haben wir gedacht, naja, ich gehe Kickboxen. Dann habe ich durch einen Feuerwehrkameraden habe ich gefragt, hey, weißt du, wo Boxen gibt, Kickboxen gibt? Und habe gesagt, ja, in Wels gibt, ich bringe die sogar hin. Der hat mich dann hingebracht und wir haben sie das dann angeschaut und dann waren wir dort und dann, nein, gibt es gar Kickboxen, hier gibt es Boxen. Und dann habe ich gedacht, Okay, da mache ich Boxen heute.
Ja, ist ja wurscht. Ja, coole Sache, du bist aber dabei geblieben. Zwischen 2007 und 2012 hast du über 80 Kämpfe bestritten, wurdest dreimal österreichischer Meister und hast sogar auch für das Nationalteam geboxt. Was bedeutet dir diese Zeit heute zum Beispiel?
Es war eine sehr schöne Zeit. Also es war schwierige Zeit, also vom Training her, aber es war eine sehr schöne Zeit, die mir eigentlich so ein Leben Struktur gegeben hat. Ich habe Schule gehabt, bis 4 Uhr hat es gedauert, also das war zweimal in der Woche war es lang, das war bis 4 Uhr und dann bin ich so, Training gefahren. Schultraining, das war bei mir jeden Tag und das Wochenende haben wir Veranstaltungen gehabt. Also ich habe
voller Fokus.
Genau, ich habe ganze Wochen was zum Tun gehabt. Und das war für mich einfach, wenn ich jetzt sehe, rückblickend, ich habe ja noch einen Freund gehabt, oder hab's noch, der auch nach Österreich gekommen ist mit der gleichen Zeit wie ich, der hat halt komplett einen anderen Weg eingeschlagen, weil er einfach diese Beschäftigung nicht gehabt hat. Der hat einfach so viel Freizeit gehabt, dass er, sag ich mal,
auf blöde Gedanken gekommen ist, wie man so schön sagt. Ja.
Und es hat dann anders geändert bei ihm. Und wenn ich jetzt sehe, okay, ich habe auch, sag ich mal, in Österreich schwierige Sachen gehabt, aber trotzdem habe ich das Boxen hat mich so geprägt, dass ich dann ein Ziel gehabt habe, wo dann kein Ausweg war, dass ich dann nach Ausweg gesucht habe.
Ja.
Weil das ist einfach im Ring, okay, der Gegner ist gut, aber ich muss nach Lösungen suchen. Das hat mir einfach ein Leben mitgenommen. Das täglich Training, das war so Struktur, Kämpfen.
Ja, wie man einfach auch weiß, dass es so wichtig ist für Jugendliche, dass sie irgendeiner Sportart nachgehen. Dass sie halt einfach eine Aufgabe haben, dass auch der Zusammenhalt, die Gemeinschaft, einfach auch ein Ziel und eine Motivation. Also das ist wirklich richtig cool. Du hast dann aber die Schule, wir gehen weiter in deinem Lebenslauf, du hast dann die Schule abgebrochen und bist dann in den Betrieb deines Vaters gegangen. Die Firma ist nur leider nachher gescheitert und du bist dann plötzlich mit 17.000 Euro Schulden da gestanden. Was hat dir damals dann die Kraft gegeben, da jetzt auch wieder weiterzumachen?
Was war da? Also ich habe die normale Hauptschule habe ich positiv abgeschlossen. Mhm. Also ich bin zweite Klasse Hauptschule gekommen, da habe ich wirklich Deutsch lesen, schreiben können.
Gar nichts nämlich,
wirklich,
ja.
Ich habe null Erfahrung gehabt, also es war so meine erste Lebensjahre in der Schule, weil Tschetschenien war Krieg, da war schon hin und wieder, dass ich Schule einen Monat und dann war wieder Krieg, dann war nichts, also hin und wieder bin gegangen.
Ja, nur unregelmäßig. Aber,
genau. Und es war einfach so konstant, da habe ich dann das Deutsch gelernt, da war in den ersten drei Jahren war ich in der Sonderklasse und habe es dann irgendwie geschafft, weil ich einfach immer mein Ziel ist, besser und besser zu werden, in der vierten Klasse normal zu bewerten. Das ist normal bewertet worden. Man hat positiv abgeschlossen. Dann haben wir gedacht, ich versuche noch Stufen weiter und gehe Handelsschule. Und alles andere wird man schön, aber Handelsschule könnte ich vielleicht noch schaffen.
Naja, mit da warst du erst drei Jahre in Österreich, ne?
Genau. Und dann habe ich dann gesehen, okay, es ist nicht so
schwierig,
gut.
Schwierig, ja.
Weil da habe ich, glaube ich, beim Aufsatz von 600 Sätze, 160 Fehler gehabt.
Ja, ist eh klar. Die Sprachbarriere war einfach noch zu hoch.
Ich kann zwar reden, aber das
grammatikalisch ist schwierig dann.
Grammatikalisch hat mir einfach das gefällt, weil ich in der Schule Deutsch gelernt habe und wenig Grammatik lernen können habe. Erstens muss ich mal das Grammatik zum Verstehen, überhaupt mal die Sprache verstehen.
Ja, ist eh klar. Ist halt, ja, und Russisch und Österreichisch, Deutsch ist ja ein großer Unterschied.
Ja.
Das ist ja komplett eine andere Sprache. Ja.
Wir haben ja in Tschetschenien haben wir unsere eigene Sprache.
Also Tschetschenisch spricht
genau,
sie.
Tschetschenisch, genau. Das ist Tschetschenisch, Russisch und jetzt kann Deutsch auch noch.
Ja, Wahnsinn, ja, toll. Ja, grundsätzlich ja super.
Auf jeden Fall war ich dann Handelsschule und dann habe ich gesehen, okay, es passt nicht. Und mein Vater hat dann Werkstatt, also Servicewerkstatt aufgemacht auf mich. Und ich habe dann ein Jahr dort gearbeitet und es ist dann halt nicht so gelaufen, wie wir uns vorgestellt haben. Und zwar mit 17.000, 18.000 Euro Schulden mit 16, 17 Jahren.
Wahnsinn.
Ja, und dann habe ich dann gesagt, okay, ich muss jetzt schauen, dass ich irgendwie weiterkomme, weil es ist irgendwann die Zeit gekommen, es sind täglich Mahnungen gekommen. Ich kann aber die nicht zahlen. Es sind täglich. Und irgendwann so kommt der Tag, ich kann eh nichts ändern, ich lasse das. Dann habe ich es einmal so ein halbes Jahr, glaube ich, so schleifen lassen. Und es ist dann natürlich immer mehr und mehr geworden. Und dann habe ich eine wunderbare Frau kennengelernt und die mir da einfach so da rausgeholfen hat, gesagt, hey, jetzt machen wir Ratenzahlung, jetzt machen wir das, machen wir das. Die hat das einfach, die hat einen Plan gemacht, die hat einfach telefoniert mit denen, wie können wir das machen und was können wir dann. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich
Österreicherin?
Ja. Und da habe ich dann einfach Lehre abgebrochen, also da habe ich beim Vater dann aufgehört und dann habe ich geschaut, okay, jetzt muss ich schauen, dass ich das irgendwie abzeit. Da bin ich normal arbeiten gegangen und habe das dann abzeit. Monatlich, Monat für Monat. Es war halt schwierig, weißt. Das war halt die Zeit, wo ich dann Führerschein brauche, Auto brauche. Und das habe ich mir alles dann einfach selber erarbeitet, gekauft oder
gelernt. Ja, Wahnsinn. Ja, also definitiv hast du schon sehr bald lernen müssen, selbstständig zu sein. Das zieht sich halt dann aber auch positiverweise durch dein ganzes Leben durch. Der größte Kampf deines Lebens kam aber dann noch, eine große Krankheit. Dein Leben hat eine dramatische Wendung eingeschlagen und bei dir wurde leider Leukämie diagnostiziert. Wie war jetzt das für dich? Wie war dieser Moment, als dir der Arzt diese Diagnose mitgeteilt hat? Das war dann so ungefähr 2012, ja,
genau. Also weiß ich noch ganz genau, das war halt, weil am Samstag hätte ich noch boxen sollen. Und am Mittwoch war ich dann, also es war ja so, dass ich dann, ein Jahr, also ich komme dazu, wie es war ein glücklicher Zufall, sage ich mal.
Die Diagnose war ein Zufallsbefund, genau. Quasi, ja.
Und da war ich bei Ärzten und haben gesagt, ich habe Bauchschmerzen und deswegen, ja, wollte, dass ich krank schreibt. Und die hat gesagt, naja, du hast letztes Jahr schon so ein Problem gehabt, wo du fast draufgegangen bist, weil bei 12 Fingerdarm habe ich ein Loch gehabt.
Ah, okay. Vom Kämpfen.
Nein, das war einfach.
Das ist von selber.
Genau, wir haben sie das operiert. Und das Witzige war, während des Operieren habe ich, also ich war in Narkose, habe ich einen erschlagenen Hals gegeben.
Echt?
Ich weiß nicht wie, weil ich bin dann aufgewacht und habe gesagt, ach, du bist der, der was Arzt geschlagen hat. Was?
Ich habe keinen Arzt geschlagen. Ich bin der Boxer.
Ich denke mir, ich habe keinen Arzt geschlagen, ich weiß nichts. Dann hast du mir das erzählt, das war witzig. Na, und dann ein Jahr später war es so, dass ich dann gesagt habe, ich will mal blau machen. Eine Woche mal ruhig. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und gesagt, ja, ich habe Bauchschmerzen. Und dann hat er gesagt, naja, du hast letztes Jahr schon das Problem gehabt, geh zur Sicherheit Krankenhaus, lass es mal anschauen. So bin ich hingegangen. Und dachte, scheiße, ich wollte eigentlich noch frei haben. Bin dann hingegangen und dann kommt der Arzt rein und sagt, ja, ich habe so hohe weiße Blutkörperchen.
Leukozyten sind
genau,
so hoch,
ja. Genau, ich habe Leukämie. Ich sage, ich denke mir, was habe ich? Ja, Leukämie. Ich denke mir, hey, wie? Ich auch nicht. Ich tue trainieren, ich sauf nicht. Wie kann das sein? Ich spüre auch nichts. Und nein, es hat dann so angefangen. Das war dann so, am Samstag hätte ich boxen müssen, dann habe ich den Trainer angerufen und habe gesagt, du.
Also du hast wirklich gar keine Symptome gehabt? Nicht nein, Müdigkeit oder nein, schnell einmal blaue Flecken?
Ich
hab oder
gar nichts.
So.
Ich habe gar nichts
gehabt. Wahnsinn. Und dann, blaue Flecken ist gut, ja. Beim Boxen, ja. Ja.
Nein, da habe ich den Trainer angerufen und gesagt, ja, dann, ja, war es halt nicht so super. Es ist halt dann auch, wie dann, also es hat dann 3 Monate eine Pause gehabt, dann bin ich in die Arbeit gekommen und nach 3 Monaten, da haben Medikamente einstellen, das hat alles wieder gedauert. Und der erste Tag, wo ich in die Firma gekommen bin, war so die Meldung, hey, kommst du auch von Urlaub zurück? Das war für mich das eigentlich so das Schwierigste, wo ich mir denke, hey, ich wüsste ja, was ich habe, warum ich jetzt 3 Monate weg war. Und das hat dann, habe ich 2-3 Monate das nur durchgedruckt und dann habe ich gesagt, es geht nicht mehr. Es ist einfach so physisch, mental für mich einfach nicht mehr ertragbar, ich muss von der Firma weg. Da bin ich dann weggegangen, weil ich einfach früh genug gelernt habe, ich muss im Kopf gesund sein, um meine Gesundheit, dass ich nicht schlechter wird. Also, dass die Gesundheit nicht schlechter wird. Einfach im Kopf, mental muss ich gesund werden.
Definitiv. Psychosomatik, die Psyche und der Körper hängen ja unmittelbar zusammen. Wenn die Psyche nicht passt, dann wird man meistens krank, das ist richtig. Und vor allem hat man auch viel bessere Heilungschancen, wenn man mental gut aufgestellt ist. Von 2012 bis 2016, das sind ja eigentlich 4 Jahre lang, folgten dann Chemo, Bestrahlung.
Nein, das war chronisch. Also das war dann so, also das war 2012 ist das chronisch festgestellt
worden. Die Leukämie?
Worden. Genau, Leukämie, haben sie das chronisch festgestellt und gesagt, okay, wir versuchen mit verschiedenen Therapien, Medikamententherapien, da habe ich am Tag eine Tablette nehmen müssen. Da haben wir verschiedene Therapien versucht. Also ich habe das eigentlich bei der Zeitpunkt nicht wirklich so gespürt. Aha. Also es war eigentlich so.
Keine akute Leukämie, sondern eine chronische, genau, Leukämie. Und du hast ja dann eine Knochenmarkstransplantation, genau, auch noch gehabt, ja?
Das ist dann 2016, da war einfach so diese normale Kontrolle, Arztkontrolle, die ich alle 3 Monate gehabt habe, nachdem festgestellt worden ist, dass es chronisch ist. Da war ich dann dort, am Freitag war das. Und da ist es dann festgestellt worden, also hat er mich heimgeschickt. Und dann hat er gesagt, während dem Heimfahren ruft er mich an, sagt, ja, fahr nach Hause, pack deine Sachen, richte dich darauf ein, dass du länger da bleiben musst, mhm, und komm gleich wieder. Mhm. Weil, okay, dann habe ich das gemacht. Ich habe schon vermutet, okay, irgendwas wird nicht stimmen, weil ich wollte mein Telefon nicht sagen, was hat. Mhm. Dann bin ich über dorthin gegangen und habe gesagt, ja, ich habe Leukämie. Es ist akut geworden, es ist sehr akut geworden, dass wir morgen schon anfangen müssen.
Also das heißt, von chronisch ist es auf akut gesprungen.
Genau. Mhm. Dass wir schon morgen anfangen müssen. Das war, glaube ich, so 26. September war das. Mhm. August. Warum ich daran erinnere, ist es deswegen, weil ich hätte bautechnische Zeichnerausbildung anfangen wollen, Lehre. Mhm. Bei Oberndorfer. Mhm. Und das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich dann einmal das geschafft hätte, in Österreich in ein System zu sein oder in einer, mhm, Ausbildung von A bis Z, mhm, wo ich mitmache und wo ich dann gleich bin, wo ich dann nicht über einen Kurs was mache, sondern
ja,
wo ich,
ja,
wirklich von
direkt
Anfang,
im Betrieb,
genau,
ja, mhm,
direkt von Anfang an, wo ich dann, und ich habe da einfach so riesige Freude gehabt, dass ich das erste Mal in meinem Leben jetzt einmal so, mhm, so Ausbildung genießen darf, wo, mhm, ich dann gleich bezahlt und geschätzt oder einfach, mhm, gleichgestellt bin wie die anderen.
Ja, verstehe.
Und ja, und am Freitag bin ich dann wirklich, bevor ich meine Lehre anfange, bin ich dann einen Tag, also Montag hätte ich angefangen und Freitag ist es dann festgestellt worden. Mhm. Das war es für mich so einfach.
Ah, das war bitter natürlich, ist eh klar. Du hast aber schon während deiner Genesungszeit begonnen, dass du deinem alten Trainer ein bisschen hilfst. Und der ist aber dann krank geworden und dann haben dich die Jugendlichen, wir machen jetzt einen ordentlichen Sprung, mhm, aber dann haben dich die Jugendlichen gebeten, dass du vielleicht auch den Verein weiterführst. Und was ist dir da damals durch den Kopf gegangen? Warst du da gleich so selbstbewusst und hast gesagt, ja natürlich, das mache ich gleich, das übernehme ich. Du hast ja, das war Genesungszeit, du hast ja auch nicht gewusst, ob du gesund wirst.
Das ist halt schwierig gewesen, weil ich einfach ständig Abschussreaktionen oder einfach so dieses, sage ich mal, gesundheitliche mit dabei war. Mhm. Und aber ich habe nicht arbeiten können, weil ich einfach gesundheitlich nicht fit war. Mhm. Ich habe dann aber immer zwei, drei Tage in der Woche ausgeholfen. Mhm. Habe jeden Wochen 2-3 Mal dort und habe den Jugendlichen das, was ich kann, versucht weiterzugeben und Trainer zu helfen. Und ja, 2000 war nur das, 2000 nach Corona war das, da hat der Trainer einfach nicht mehr weiter können. Mhm. Und da waren nur 6 Leute da. Und da haben wir gesagt, hey, bitte mach du weiter, wir haben keinen. Der Steger war schon damals, glaube ich, fast um die 80.
Mhm, Wahnsinn, ja, okay, so lange hat er das eh gemacht. Mhm. Und du hast aber dann übernommen.
Genau.
Damals mit 6. Und heute sind es ungefähr 140.
Ja.
Wie würdest du sagen, was ist jetzt da dein Erfolgsrezept? Wie hast du das geschafft?
Ja, es ist, ich versuche einfach das weiterzugeben, was ich gekriegt habe.
Ja.
Meistens versucht man das besser. Ich weiß nicht, ob ich es besser mache. Das war halt damals, so waren die 6 Leute und die haben gesagt, hey, bitte mach weiter. Und ich habe mir gedacht, ich habe den Boxen gehabt. Der Boxen hat mein Leben geprägt. Der Steger war da, der hat mir einfach für mein Leben, sage ich mal, mir Ziele im Leben gegeben, mir auch gewisse Sachen gelernt, wie soll ich mich wo benehmen, was soll ich sagen, was soll ich tun. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt sind die 6 Jungs da, mhm, und die verlangen von mir das auch, also die wollen von mir auch das. Also
das, was du begleitest,
genau,
ein bisschen. Mhm.
Und ich habe mir gedacht, das, was ich kriege, versuche ich weiterzugeben.
Mhm, sehr schön. Und das ist dir auch gelungen. Du trainierst ja mit den Jugendlichen nicht nur sportlich, du begleitest das eben auch etwas im Leben. Du sprichst sogar mit Lehrern, hilfst ihnen bei Problemen. Also das finde ich schon wirklich richtig großartig. Weißt du das eh, was du da für eine verantwortungsvolle und tolle Aufgabe hast?
Ja, es ist verantwortungsvoll, aber manchmal auch sehr schwierig.
Ja, ja, das glaube ich dir. Ja, ja.
Es ist, aber ich finde das einfach, zum Sport, das ist wichtig. Ich habe das einfach so gesehen. Ich sehe einen Sport, man kann, also ich sehe am Verein nicht nur für Sport, sondern der Verein sollte ein Leben bringen, mehr von den Jugendlichen. Er sollte weiterhelfen im Leben.
Mhm.
Und das ist, wenn ich sie weiterhin begleite, auch außerhalb des Sportes, haben die mehr, wie soll ich sagen, unterstütze, kommen sie auch gerne, kommen sie auch öfter, weil sie wissen, sie haben wen, sie wissen, es ist wer da, der um sie, die sie mag und sie um sie kümmert.
Ja, das wo sie einmal vielleicht über ihre Probleme reden können.
Genau. Mhm. Und das ist einfach so ganz wichtig. Es gibt auch manchmal einfach so, sagen, hey, ich kann nicht mit Eltern drüber reden, weil
ja,
die,
genau, ja, die
reagieren dann zu, wie soll ich sagen, zu laut oder zu aggressiv halt, oder die gehen die Geschichte ganz anders an. Mhm. Was soll ich da machen? Wie kann ich da machen? Und der Versuch ist, mach das so und so. Versuch da diesen Weg zu gehen, weil die Eltern reagieren meistens mit Emotionen.
Ja, schön. Ja, du hast vollkommen recht. Weil es halt die Eltern sind, ja.
Genau.
Ich weiß das ja selber. Ich bin ja Coach auch und ich arbeite mit sehr vielen Jugendlichen in der psychosozialen Beratung und ich bin aber auch Mama.
Ja.
Und meinem Kind kann ich manches Mal nicht so viel mitgeben, vor allem nicht emotionslos, logischerweise, als wie den Kindern, die zu mir ins Coaching kommen. Das ist ein wesentlicher Unterschied, wenn man Abstand hat dazu. Welche Werte versuchst du jetzt auch vielleicht deinen Jugendlichen mitzugeben?
Für mich ist das Allerwichtigste, dass das Benehmen, das also für mich, wenn die Kinder reinkommen, müssen sie alle mit der Hand küssen, sie kommen Hallo, und das ist mal das Wichtigste, dass sie sich mal nach außen sich mal gut verkaufen können.
Mhm.
Wenn einer zum Beispiel kommt und er kann nicht küssen, mag ihn keiner. Mögen viele nicht.
Ja.
Deswegen ist wichtig, einfach freundlich sein, grüßen und dass sie an sich arbeiten. Für mich ist es ganz wichtig, dass einer über seine Grenzen geht. Dass er, okay, ich mache das Training, nicht nur das Training erfüllt, sondern versucht, das Training Fortschritt zu machen.
Mhm.
Also das Maximum von gestern muss heute das Minimum sein.
Mhm.
Ist so meins.
Schön.
Also,
ja, schöner Zugang. Du wirkst unglaublich positiv. Du hast die ganze Zeit jetzt, während wir diesen Podcast aufnehmen, ein Lächeln auf den Lippen. Und das trotz dieser wirklich sehr beeindruckenden Lebensgeschichte. Woher nimmst du denn die Kraft, immer so positiv zu sein?
Ich sage ihm, wie soll ich sagen, natürlich hat man auch die Zeiten, wo ich dann nicht immer positiv bin.
Ja,
oder
natürlich.
Aber es bleibt ja nichts anderes übrig. Gehe mit traurig durch die Welt oder versuche das Beste zu machen jeden Tag. Und das ist einfach so mein Ziel. Ich versuche einfach glücklich zu sein, weil es kann so schnell vorbei sein, deswegen sollte man einfach glücklich durch das Leben gehen und das Beste von sich geben.
Sehr schön. Die Bank arbeitet auch mit dir zusammen. Die Raiffeisenbank Wels unterstützt dich. Wie wichtig ist es, würdest du sagen, dass man als Verein, so wie jetzt eben der Boxclub Wels, von der Raiffeisenbank Wels zum Beispiel jetzt auch als Unterstützer gefördert wird oder dass man sie als Unterstützer mit im Boot hat?
Das ist einfach für mich so wichtig, weil ich kann dann die Jugendlichen mehr unterstützen. Und wenn die Bank mich unterstützt, kann ich das auch weitergeben. Wir können mehr zur Veranstaltung, ich kann bei Training auch Trainingslager organisieren und machen. Das ist einfach so mehr Unterstützung. Es gibt mir ein bisschen die Freiheit, so dass ich
mehr Möglichkeiten.
Also mit den Jungs, und die haben auch natürlich so diese Freude, wenn es zum Beispiel, wir waren letztens in der Schweiz. Und natürlich haben sie voll die Freude gehabt. Die kommen in ein anderes Land und andere Kultur und alles ist anders. Und es sind verschiedene Nationen da. Franzosen waren da, Engländer waren da, Italiener. Und die kommen mit anderen Leuten zusammen. Und das ist für einen natürlich so ein Erlebnis, was wahrscheinlich woanders nicht kriegen.
Ist richtig, ja. Das prägt sie auch fürs Leben.
Genau. Und das ist einfach, ja, das geht nur, wenn du Sponsoren hast oder Leute hast, die dich unterstützen.
Sehr schön, ja. Die Raiffeisenbank ist da sehr jugendlicher Sport. Große Unterstützer in diesem Bereich. Viele Vereine in Wels. Ich möchte jetzt ganz kurz noch über die Faszination des Boxens sprechen, weil ich ja selber auch fasziniert bin von diesem Sport. Allerdings weit weg von irgendwie profimäßig. Nur für mich
muss
alleine.
Man ja nicht.
Genau, als Hobby einfach. Und es ist ja noch ich bin damals, wie ich angefangen habe zum Boxen, sehr oft angesprochen worden, warum ich mir sowas Brutales aussuche. Und ich habe dann ursprünglich ja auch gedacht, dass es viel brutaler ist eigentlich. Ja, ich schlage da wo drauf. Oder ich habe einen Sparring-Partner oder so. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es unglaublich cool ist, auch die beiden Gehirnhälften miteinander zu verknüpfen. Dass ich so konzentriert sein muss, an alles auch, vor allem am Anfang, zu denken, dass ich alles richtig mache, dass ich den Kopf völlig freikriege und auch dieses Kanalisieren eines angestauten Stresses zum Beispiel, ja, oder oft einmal auch einer Wut, ja, ist Boxen einfach wirklich großartig. Und es ist, wenn ich mir jetzt nicht in einen Boxkampf, ja, gehe, ja, dann ist es natürlich, was heißt brutal, aber es ist halt einfach auch Sport. Aber was ist für dich die Faszination am Boxen?
Also erstens mal ist es liegt an mir. Ich entscheide, ob ich gewinne, verliere, ob ich Fortschritt mache oder nicht. Das ist einfach, der Großteil liegt an mich. Und es sind viele Boxen als so, wie soll ich sagen, so diese Aggression ist, aggressiver Sport oder
nein, dass man immer sich so gut mitdenken.
Genau, dass man sich wehtut. Aber ich sehe das Sport wie Schach.
Ja.
Weil du musst deinen Gegner analysieren. Du
und
musst,
lesen.
Genau, du musst deinen Gegner lesen, du musst schauen, bevor er diese
wo er hinschlägt, wo kommt er, genau, wo muss ich mich decken.
Genau,
ja?
Wo könnte er hinschlagen, was kann ich als Reaktion tun, durch Kontern gehe ich weg und schlage dann. Also es ist, Boxen ist für mich wie Schach. Also du musst deinen Gegner analysieren. Nicht nur, also wie draufschlagen, da kommst du nicht weit. Weil wenn du einen hast, der gut ausweichen kann und das sieht ein bisschen, da
bist verpuffte Energie.
Genau. Und diese Energieaufteilung ist ja auch, du musst es auf drei Runden, also beim olympischen Boxen ist es 3 Runden, bei Profi 12. Du musst es in die 12 Runden oder in 3 Runden deine Energie schön einteilen. Also es hat viel für mich auch nicht nur, es hat viel auch mit Intelligenz auch zu tun für mich. Also viel jetzt.
Ja, da hast du schon vollkommen recht. Ja, definitiv. Ja. Also für mich war es wirklich eine Herausforderung, das auch von Anfang an alles zu lernen. Die ganze Beinarbeit dazu und so weiter und so fort. Aber ich habe jetzt immer rausgehört, die Jungs. Gibt es denn Mädchen auch, die bei dir boxen?
Natürlich. Ich habe insgesamt, glaube ich, 6 Mädels.
Wie alt sind die?
2 sind über 30 und die anderen sind 10, 14, 16. Ja. Und die, was jetzt noch boxen, also die haben wir auch 2, da boxen 2 gerade, die Adna und Bianca.
Aktiv,
genau. Ja,
in Kämpfen.
In Kämpfen, ja. Sind auch sehr gut unterwegs, die Adna ist wirklich sehr gut unterwegs, da also wird jetzt bald, eigentlich ist schon im Nationalteam.
Super.
Die ist sehr fleißig und bemüht und Bianca ist jetzt nicht weit entfernt, die ist, glaube ich, jetzt gerade mal ein halbes Jahr da, aber wird jetzt auch schon jetzt am 28. haben wir ja unsere Veranstaltung, da wird es wieder boxen.
Am 28.
Genau,
März?
Genau, in Schweiz hat es auch boxt, also die sind die fleißigsten, also die Mädels, muss ich sagen, die sind die fleißigsten.
Wirklich?
Die sind die fleißigsten.
Wie in der Schule.
Ja,
genau. Die haben wahrscheinlich immer alles dabei, was sie brauchen, oder? Ja, da bleibt nichts zu Hause vergessen.
Also, sie ihnen sogar, mich hast du eh das dabei.
Lustig, super. Also ich plädiere auch dafür, dass mehr Frauen, Mädels Boxen gehen lernen. Vor allem ist es auch ein super Training für den Körper und es macht einen auch ein bisschen selbstbewusster, muss man schon sagen.
Ja, sicher.
Definitiv. Bei mir hat sich auch die Haltung total verändert.
Ja.
Ja, jetzt wollen wir noch ein bisschen in die Zukunft blicken. Wenn du jetzt so auf dein Leben zurückschaust, Krieg, Flucht, Krankheit, sportliche Erfolge, was hat dich am allermeisten geprägt? Was würdest du sagen? Oder ist es eine Summe von allem?
Es ist eine Summe von allem. Also es ist dieses diese negative Sachen kann man sehen, es sind negative Sachen, okay, man kann es abschließen, aber man kann aus negativen Sachen lernen. Man sagen, okay, man hat diese Schwierigkeiten gehabt, man hat das so überwunden oder einfach zu lernen, aus diesen Schwierigkeiten doch dieses Positives zu suchen.
Sehr schöner Zugang, ja.
Ich habe einfach für mich so gemerkt, ja, es sind einfach, für mich ist das Leben wie ein Buch. Du liest ein Kapitel, es hinterlässt zwar Narben, aber
und das, Spuren, ja.
Ja, Spuren, aber mit der Hoffnung, ich habe immer die Hoffnung, der nächste Kapitel wird viel schöner. Der nächste Kapitel wird schön.
Und was total toll ist, wir sind die Autoren unseres Lebens oder die Regisseure. Wir können sehr, sehr viel auch selber in die Hand nehmen.
Und da ist es halt das Mentale das Wichtigste.
Ja, schön.
Also ich habe es, was ich halt gelernt habe, in meinen schwierigen Zeiten zu sagen, mich auch mental einmal fallen zu lassen. Mhm. Dass ich sage, okay, es ist jetzt schwierig, das mit Krankheit und das alles, natürlich hat mir das alles mitgenommen, ich habe einmal einfach 2-3 Tage geweint.
Ja, weil gut, einfach, super. Weil, einfach das Gefühl auch rauslassen.
Genau,
ja.
Einfach mal rauslassen und dann zu sagen, okay, ich bin in dieser Situation, jetzt mache ich das Beste draus.
Annehmen.
Genau. Mhm.
Es gibt die 7 Säulen der Resilienz und da gehört die Akzeptanz und die Annahme als 1. Säule dazu. Dass ich resilienter werde, also Resilienz heißt, oder wenn ich resilient bin, heißt, dass ich in einer Krise sehr gut überstehen kann und möglichst unbeschadet aus dieser Krise rauskomme. Und das ist ein ganz ein tolles Beispiel, das du da nennst, wenn du sagst, ich kann es jetzt nicht verändern, jetzt nehme ich es einfach mal so an, wie es ist. Bevor ich immer dagegen kämpfe.
Genau.
Es bleibt mir nichts anderes über.
Ich habe keine andere Wahl.
Ja.
Also du kannst dich noch mehr fallen lassen, es wird nicht besser. Oder du versuchst, dass es besser wird.
Sehr schön. Ja, total schön. Was möchtest du vielleicht jetzt so allgemein jungen Menschen mitgeben, die vielleicht auch gerade das Gefühl haben, das Leben spielt ihnen gerade so gar nicht in die Tasche, es geht ihnen nicht gut oder das Leben arbeitet gegen sie?
Es ist wichtig immer, dass man sich eine Beschäftigung sucht. Wenn man, sei es Verein, sei es Tanzen, sei es
einfache Aufgabe, ja.
Einfache Aufgabe im Leben, weil das ist einfach so
der Sinn.
Aber du brauchst eine Ablenkung. Wenn du zu viel Zeit hast zum Nachdenken, da kommst du einfach auf die schlechte Gedanken. Und deswegen ist es einfach wichtig, du bist beschäftigt, dein Gehirn ist beschäftigt mit was, sei es Sport oder du bist mit Menschen unterwegs, dann kommst du auf die anderen Gedanken und dann entwickelt sich diese Energie zu positiver Energie.
Super. Abschlussfrage. Wenn ein Jugendlicher heute zum ersten Mal jetzt zu dir kommt, zum Boxclub Wales, was soll er dort finden?
Eine Familie.
Oh, das lassen wir gleich so stehen. Sehr schön. Da mag ich gar nichts mehr hinzufügen. Ich habe jetzt abschließend noch einen Wordrap für dich. Das heißt, das sind ganz kurze Fragen, ganz kurze Antworten. Mein treuerster Wegbegleiter.
Meine Frau.
Als Kind wollte ich vom Beruf was werden?
Arzt.
Arzt. Die Sache muss ich noch unbedingt machen in meinem Leben. Was möchtest du unbedingt noch machen?
Ja, das ist eine gute Frage. Eine eigene Familie zu haben.
Für die Zukunft wünsche ich mir
Gesundheit.
Sehr schön. Ich danke dir vielmals für dieses tolle, sehr bewegende Gespräch, Ismail.
Danke ebenfalls.
Danke. Alles, alles Gute für die Zukunft, für dich.
Danke.
Was auch immer du dir wünschst, soll in Erfüllung gehen.
Danke.
Und vor allem behalte dir deine positive Art, die ist wirklich wunderschön.
Danke.
Danke. Ihnen auch ein herzliches Dankeschön, dass Sie dran geblieben sind und die sich diese tolle Lebensgeschichte angehört haben. Freuen Sie sich auf unsere nächste Ausgabe. Wir hören uns.
Wir. Bankgeflüster. Der Podcast der Raiffeisen Bank Wels.